trinken kann ich, riechen kann ich auch. Also ich meine, ich habe einen Mund, ich habe eine Nase, ist ja alles kein großes Ding. Also dem Whisky-Genuss sollte also nichts mehr im Wege stehen. Dass dieser Zusammenhang aber leider überhaupt nicht stimmt, das habe ich als Whisky-Einsteiger überhaupt nicht erkannt. Also das habe ich wirklich erst im Laufe vieler Jahre und vieler Tastings und Verkostungstrainings gelernt. Auf vielen Whisky-Tastings ist mir aber auch aufgefallen, dass Leute, die gerade ins Thema Whisky einsteigen, einige dieser Fehler ebenfalls machen. Und ja, es macht mir dann auch immer irgendwie sehr viel Freude zu sehen, welche Wow-Erlebnisse sie haben, wenn man ihnen nur ein, zwei kleine Dinge zeigt. In dieser Episode zeige ich dir daher 10 Fehler, die ich als Whisky-Einsteiger machte und die nach wie vor viele machen, die neu zum Thema Whisky kommen. Und ich zeige dir, wie du es besser machen kannst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eiffel Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Also ich kenne keine zwei Begriffe der Whisky-Industrie, die häufiger verwechselt werden als Mundgefühl und Komplexität. Und ja, ich gebe zu, dass ich in den ersten Jahren in der Whisky-Szene auch keinen blassen Dunst hatte, was das eine noch das andere bedeutet. Also ich stellte mir damals nicht einmal die Frage, ob ich sie verwechsle, denn ich wusste nicht, was sie bedeuten. Als ich dann erstmals eine grobe Definition bekam, begann die Verwechslung. Also Mundgefühl und Komplexität definieren zu können, also sie unterscheiden zu können, ist aber wichtig, wenn du einen Whisky verkosten möchtest. Und am besten lernt man es natürlich, wenn man gleich einen Whisky parat hat und es ausprobieren kann. Denn in der Theorie klingt das ja immer ganz nett. Aber erst in der Praxis, also mit dem Whisky im Glas, nimmt man es mit allen richtigen Sinnen auf. Blenden wir dabei mal den Geschmack aus. Dann scheint, als wäre das im Mund alles gewesen. Also, dass der Mund quasi nicht mehr als den Geschmack zu bieten hätte. Gut, das wäre es auch. Außer du achtest auf diese 3 Punkte, und zwar Mundgefühl, Körper und Komplexität. Das Mundgefühl, was man darunter versteht, ist relativ einfach. Also stell dir einfach die Frage, was fühle ich im Mund? Ist es vielleicht ein intensives Brennen? Brennt es eher weiter vorne, eher weiter hinten? Oder brennt es vielleicht gar nicht und ist sogar sehr weich? Also unter die Kategorie Mundgefühl fallen aber auch solche Begriffe wie wässrig oder ölig. Und dabei kannst du dir als Faustregel merken, Whiskys mit weniger Alkohol liegen meist öliger auf der Zunge als solche mit viel Alkohol. Das heißt, tendenziell, natürlich, klar, hier gibt es auch viele Ausnahmen, aber tendenziell ist ein Whisky mit 50 Volumenprozent spritziger als einer mit nur 40 Volumenprozent. Der ist dann wiederum etwas öliger. Und je nachdem, was dir halt besser schmeckt, liegt dir mehr das eine oder das andere. Beim nächsten Punkt, also beim Körper, beantwortest du dir einfach die Frage, wie schwer liegt er auf deiner Zunge? Also ist das gefühlte Gewicht nicht besonders hoch? Dann hat er einen leichten Körper. Hast du aber eher das Gefühl, das Ding bringt schon ordentlich Druck auf deine Zunge? Dann spricht man von einem schweren Körper. Klar, natürlich hast du jetzt nicht nur die beiden Extreme. Es gibt hier ganz viele Zwischenstufen, die du für dich individuell aufstellst. Und dann der dritte Punkt, das war die Komplexität. Und mein großer Fehler damals war, ich wusste nicht, dass Komplexität eigentlich mit dem Mund gar nicht so viel zu tun hat. Klar, ich meine, der Mund erwärmt den Whisky, klar strömt Luft mit Aromen beim Schluck nach oben, aber das eigentliche Organ, mit dem wir Komplexität erkennen, ist die Nase. Denn Komplexität beschreibt die Vielschichtigkeit an Aromen eines Whiskys. Also du kannst es dir vorstellen wie ein Mehrfamilienhaus. Sagen wir 5 Etagen. Ganz unten wohnt eine 6er WG. Dann kommt eine 5-köpfige Familie. Und das geht hoch bis ins Dachgeschoss. Ja, da haben wir eine Wohnung, wo zum Beispiel ein junges Pärchen wohnt. Das ist Komplexität. Also viele verschiedene Personen, viele verschiedene Aromen. Ganz oben kommen die Kopfnoten wie Apfel, Minze oder Vanille. Und auf jeder weiteren Etage entdeckst du neue Aromen. Also du kannst quasi stundenlang über dem Whisky hängen und immer neue Aromen entdecken. Auf der anderen Seite steht ein Einfamilienhaus. Das kommt zwar mächtig daher, aber am Ende wohnen vielleicht 3 oder 4 Personen darin. Das kann natürlich auch schön sein, kann dir auch tolle Aromen bieten, aber bei weitem nicht so viele. Also es fehlt irgendwie das Abenteuer. Der zweite Fehler, den ich machte, ich ignorierte Adstringenz. Und ich habe Adstringenz einfach aus dem Grund ignoriert, da ich nicht wusste, dass sie bei Whisky existierte. ich hatte es davor schon mal im Zusammenhang mit Wein und seinen Reben gehört, übertrug das aber nicht auf Whisky. Weil ich meine, Whisky basiert auf Getreide, Wein auf Weinreben. Da habe ich jetzt den Zusammenhang nicht hergestellt, dass das Whisky auch eine Astringenzquelle haben könnte. Aber das ist eine, in der er mehrere Jahre verbringt. Also das Holzfass. Gut, klar, auch der Alkohol kann zu Astringenz führen. Vor allem sind es aber Moleküle wie Tannine bzw. Gerbstoffe, die das Fass an das Destillat abgibt. Also ist deren Konzentration zu groß, dann kann es zu Astringenz kommen. Und dabei gehen diese Stoffe, also egal ob Alkohol oder Tannine, direkt auf deine Mundschleimhaut los und zerstören da drin die Proteine. Du hast dann das Gefühl, dass sich dein Mund anfühlt, als ziehe er sich auf einen ganz kleinen Punkt zusammen. Manche Leute aber verwechseln Astringenz mit Bitterkeit. Gut, ja, das liegt absolut nahe, aber hat miteinander nichts zu tun. Das eine ist ein Geschmack und das andere ist ein Whisky-Mangel. Hast du jetzt also ein Glas Whisky vor dir und fragst dich, ob er jetzt astringierend wirkt oder nicht, dann beantworte dir einfach folgende Frage. Habe ich beim Trinken das Gefühl, dass es mir den Mund nach innen zieht? Also bekomme ich so ein gewisses pelziges Gefühl auf der Zunge? Und Merkmale der Astringenz sind wirklich meistens eindeutig. Also kannst du daher die beiden Fragen von gerade eben mit Ja beantworten, dann ist es wahrscheinlich, dass dein Whisky zu viele Tannine bzw. Gerbstoffe enthält. Was ich ebenfalls falsch machte, ich verkostete nicht retronasal. Und das muss ich wirklich sagen, das war einer der größten Fehler. Denn bis dato dachte ich, ja, ich rieche an einem Whisky wie an einer Orange, wie an einer Blüte oder an einem Parfüm. Gut, klar, kann man machen. Sollte man auch machen. Aber so an einem Whisky zu riechen, ist nur die halbe Miete. Denn ein Whisky ist eben keine Orange, keine Blüte und auch kein Parfüm. Denn deine Nase bekommt die Aromen nämlich nicht nur von vorne, also über das normale Riechen zugeschickt, sondern eben auch von hinten, also durch den Mund. Und das ist das sogenannte retronasale Verkosten. Also ich wusste lange Zeit nicht, dass meine Nase die meisten Whisky-Aromen erst erkennt, wenn ich ausatme. Also riechst du einen Whisky, ist er vor allem, ja, ist es vor allem das Einatmen, das es dir ermöglicht, Aromen zu entdecken. Hast du den Whisky allerdings im Mund, dann solltest du dich auf die retronasale Atmung konzentrieren. Also kurz gesagt, achte einfach auf die Aromen, die du entdeckst, wenn du ausatmest. Also spiel ganz einfach mit deiner Zunge den Whisky ein bisschen hin und her, öffne dabei den Mund einen kleinen Spalt und atme langsam durch den Mund ein und durch die Nase aus. Und während du nur die Luft in deiner Nase hin und her schiebst, nimmt die zahlreiche Aromen wahr. Und meist ganz andere, als du durch bloßes Riechen im Glas erkennen würdest. Also ich schreibe mit rechts. Versuche ich mit links zu schreiben, dann sieht das aus, als hätte ich die vierte Klasse nie bestanden. Also, dass die Nase aber einem ähnlichen Links-Rechts-Schema folgt, das war mir lange Zeit nicht bewusst. Also ich wusste nicht, dass ich ein Lieblingsnasenloch habe. Die wenigsten wissen dies, ja, da wir normalerweise mit beiden Nasenlöchern gleichzeitig riechen. Die Sinneseindrücke des dominanten Nasenlochs überlagern dann ganz einfach die des Schwachen. So kriegen wir das beim normalen Riechen im Alltag gar nicht mit. Hast du jetzt ein Glas Whisky vor dir, dann schwenk es mal langsam unter deiner Nase. Also stelle zunächst fest, mit welchem Nasenloch du die meisten Aromen erkennst. Konzentriere dich dann auf dieses und schwenke nur manchmal zum anderen. Du wirst wirklich erstaunt sein, was für unglaublich große Unterschiede in der Aromenwahrnehmung zwischen deinen beiden Nasenlöchern herrschen. Gut ist es dabei auch, etwas Wasser parat zu haben. Wenn du nämlich bei der Verkostung peu à peu Wasser hinzugibst und dann wieder daran riechst, dann entdeckst du dadurch immer wieder neue Aromen. Und manche Whiskys haben sogar erst dann richtig Power, wenn sie nur noch 30 oder 25 Volumenprozent haben. Also keine Sorge, dass du zu viel Wasser reinschüttest. Ein Fehler, den ich ganz, ganz lange machte, war, dass ich Whiskys verkostet hatte, ohne zu wissen, woher die Aromen eines Whiskys kommen. Das heißt, ich habe sukzessive gelernt, Aromen im Whisky zu entdecken. Ich hatte aber wirklich keine Ahnung, woher die einzelnen Aromen stammen. Das Problem war an der ganzen Geschichte aber, dass zu verstehen, woher ein Whisky seine Aromen bekommt, ist ja aus einem ganz gewissen Grund wichtig. Denn erkennst du das eine Aroma, findest du häufig auch Verwandte. Und das war mir lange Zeit nicht bewusst. Ja, und so entdeckte ich zwar die eine oder andere Note, ähnliche, die ich relativ einfach entdeckt hätte können, blieben mir aber verborgen. Also Ich hatte keinen blassen Dunst davon, welche wichtige Rolle die Fermentation liefert, also warum die Gerste kaum eine Rolle spielt und warum rauchiger Whisky immer extrem aromatisch ist. Nicht immer gut, aber hoch aromatisch. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Wenn du nämlich weißt, woher die Aromen stammen, kannst du abschätzen, ob der Whisky von hoher Qualität ist oder eher nicht. Lass mich dir das mal an einem Beispiel zeigen, was ich meine. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind zahlreiche Whiskys ohne Altersangabe erschienen. Und in einigen Fällen versuchten Destillerien dadurch zu kaschieren, dass der enthaltene Whisky doch recht jung war. Und das hättest du sofort gemerkt. Also du hättest sofort gemerkt, dass es ihm an Aromen mangelte. Vielleicht hättest du auch gemerkt, dass er metallisch geschmeckt hätte und vielleicht sogar etwas sprittig. Aber es gab eben eine ganz gute Möglichkeit, das zu kaschieren. Und das war Torfrauch. Also indem man stark getorftes Malz nahm, brachte man zwangsläufig eine Menge Aromen in den Whisky. Gut, ich muss ehrlich sagen, das wird dann auch wirklich eine bombastische Veranstaltung, wenn auch aus der Fermentation und aus dem Fass noch tolle Aromen hinzukommen. In dem Fall kann man dann wirklich einen perfekten Single Malt kreieren. Aber eben nicht, wenn man fehlende Aromatik mit Torfrauch überlagern möchte. Klar, ich meine, der Rauch bringt viele Aromen. Wenn dahinter aber von den anderen Herstellungsschritten nichts kommt, weil A, die Fermentation zu kurz ist oder B, die Fasslagerung nur wenige Jahre war, ja, dann muss man halt eine schöne Verkaufsgeschichte zum Whisky erfinden, denn über den Inhalt verkauft er sich dann nicht. Von daher ist es wichtig zu wissen, welche Herstellungsschritte welche Aromen liefern können. Und eben auch, um zu verstehen, welche Aromen miteinander verwandt sind bzw. den gleichen Ursprung haben. Für Bouquet und Geschmack solltest du dich dabei vor allem auf Fermentation und Fassreifung konzentrieren. Für diese Episode ist unser Werbepartner Glendronach. Und für Glendronach hier zu werben, mache ich aus einem Grund besonders gern. Ich bin seit vielen Jahren großer Fan der Destillerie und deren Single Malt Whiskys. In meinen Augen gibt es nur wenige Destillerien, die derart gut mit ehemaligen Sherry-Fässern umgehen können. Kaum eine Destillerie liefert so hohe Qualität bei jedem ihrer Single Malt Whiskys ab. Egal ob der 12-jährige Original oder der 21-jährige Parliament, die Whiskys von Glendronach sind aus meiner Sicht wirklich ein Genuss. Seit vielen Jahren habe ich mindestens eine bis zwei Flaschen Glendronach bei mir im Regal stehen. Bitte genießt verantwortungsbewusst. Aus diesem Grund danke ich Glendronach für die Werbepartnerschaft. Ich war in den ersten Jahren meiner Whisky-Laufbahn oder in den ersten Jahren, in dem ich Whiskys verkostete, so sehr damit beschäftigt, überhaupt Aromen in einem Whisky zu entdecken, dass ich gar nicht an Fehlnoten oder sowas in der Art dachte. Also, dass es einzelne Noten in einem Whisky geben sollte, die von der Destillerie gar nicht gewollt waren, also per Definition als Off-Flavors bekannt waren, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man da sogar Kategorien bildet. Und ja, also insgesamt sind es ja drei. Also die Fehlnoten eines Whiskys kannst du unterteilen in Mangel, Krankheit oder Fehler. Und zwei Mängel hatten wir ja im Laufe der Episode jetzt schon mal angesprochen, aber die sind dir vermutlich vielleicht gar nicht als solche aufgefallen. Und zwar war das metallischer Geschmack und Astringenz. Und bei ersterem war der Whisky zu kurz im Fass und bei zweiterem zu lange. Also ein Mangel entsteht immer durch Fehler bei der Herstellung. Und dann eine Krankheit bei Whisky, die entsteht einfach aufgrund von mikrobiellem Befall, zum Beispiel des Getreides. Aber die spielen bei Whisky eine wirklich sehr, sehr geringe Rolle. Und ebenso selten, aber ja doch deutlich häufiger diskutiert, ist aber was anderes, und zwar der sogenannte Korkschmecker. Und das Witzige dabei, viele denken, bei einem Korkschmecker riecht der Whisky nach Kork. Ich meine, klar, der Name lässt es ja auch vermuten. Das tut er aber nicht. Der riecht vielmehr nach Blauschimmelkäse. Es ist dezent, aber wahrnehmbar. Also wenn wir in diesem Fall aber davon sprechen, dass dieser Fehler häufig auftritt, dann bedeutet das nicht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, einen solchen zu erwischen. Also rein statistisch tritt ein solcher Blauschimmelgeruch nur in, pass auf, 0,025% aller Single Malts auf. Also häufiger als den Ausruf, der Whisky riecht nach Blauschimmelkäse, wirst du aber in diesem Fall einfach hören, der Whisky korkt, beziehungsweise es ist ein Korkschmecker. Nehmen wir es allerdings genau, hat diese Note beziehungsweise dieser Fehler nichts mit dem Korken zu tun. Ja, und dennoch, ohne den Korken käme aber ein solcher Fehler im Whisky nicht vor. Die Ursache liegt nämlich in den beiden chemischen Verbindungen 2,4,6-Trichloranisol, kurz TCA, und 246 Tribromanisol, also kurz TBA. Aber weder TCA noch TBA kommen wirklich in nennenswerter Konzentration während der Whiskyherstellung vor. Also kein Schritt. Nicht einmal die Fermentation liefert es. Da die jetzt aber dennoch einen markanten aromatischen Einfluss auf den Whisky haben, muss deren Ursprung ja dann außerhalb der Whiskyproduktion liegen. Und der Grund ist ganz einfach. Das ist die Rinde des Korkbaums, aus dem der Verschlusskorken der Whiskyflasche gewonnen wird. Gut, wobei direkt ist der Korkbaum auch nicht daran beteiligt. Also es ist eher was anderes, denn im Sinne eines hohen und konstanten Ertrags spritzen ja manche Korkbauern ihren Pflanzen Pestizide. Und über diese chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel machen sich im Laufe von Tagen und Wochen Mikroorganismen her. Also sie verstoffwechseln die, sie verdauen sie und zurück lassen sie eben TCA und TBA, quasi als Ausscheidungen. Und in diesem Fall sind dem Whiskyhersteller wirklich die Hände gebunden. Das kommt wirklich nur unglaublich äußerst selten vor, dass ein Korken ja zu einem Korkschmecker führt. Und ja, das ist eigentlich, muss man auch wirklich fairerweise sagen, nicht tragisch. Also im Gegenteil. Also weder sind sie in solch geringen Mengen gesundheitsschädlich, noch machen sie den Whisky ungenießbar. Also ja, man muss wirklich sagen, stattdessen hältst du ein Unikat in den Händen, das nur wenige Whisky-Fans jemals unter die Nase bekommen. Und aus diesem Grund gibt es einige Whisky-Trinker, die gezielt nach solchen Abfüllungen suchen. Ich konnte nicht Auto fahren ohne Fahrstunden, ich konnte auch nicht lesen ohne Deutschunterricht. Bei Whisky habe ich mir aber irgendwie eingebildet, dessen Bouquet ohne systematisches Training entschlüsseln zu können. Also klar, es mag Leute geben, die das können. Ich konnte es nicht. Also ich habe die Whisky-Verkostung wirklich erst dann gelernt, als ich regelmäßig und über lange Zeit verschiedene Naturprodukte nahm und daran roch. Also daran roch und mein Hirn damit konditionierte, sodass ich die Aromen auch wiedererkenne, wenn ich sie woanders rieche. Zum Beispiel in einem Whisky. Also mach's einfach wie ein Sportler und übe einzelne Bewegungen, bevor du aufs Feld gehst. Also lerne schnell zu laufen, lerne den Ball zu lenken. Erst wenn du jeden dieser Schritte separat beherrschst, hast du auch eine Chance, sie optimal zu kombinieren. Und bei der Whisky-Verkostung ist es ähnlich. Ich meine, konzentriere dich einfach auf einzelne Aromen. Zum Beispiel von einer Vanilleschote oder einem frischen Stück Apfel und konzentriere dich darauf. Versuch sie dann zu einem späteren Zeitpunkt dann blind zu riechen und anschließend zu versuchen, sie in einem oder anderen Whisky wiederzuentdecken. Was ich auch lange Zeit falsch mache, war der Umgang mit Tasting Notes. Also meine ersten Verkostungsnotizen waren einfach nur lose Sammlungen verschiedener Aromen. Also ohne jeden Zusammenhang schrieb ich da Ananas, Vanille und Karamell aufs Blatt. Also ich kam mir dabei ziemlich cool und professionell vor. Mehr als das Gefühl, cool und professionell zu wirken, brachte das aber nicht. Denn das war es nicht. Denn was ich da aufschrieb, folgte keiner Logik. Am besten ist es nämlich, wenn du dir einmal folgende Frage beantwortest. Warum schreibe ich überhaupt auf, was ich gerade verkoste? Weil du vielleicht eine Sammlung aller verkosteter Whiskys anlegen möchtest, vielleicht machst du es auch, um sie mit Freunden zu teilen oder vielleicht sogar einen Online-Shop zu verkaufen. Also egal, was deine Motivation zum Festhalten deiner Verkostungseindrücke ist, was du aufschreibst, sollte immer einem Muster folgen. Und das hat drei Gründe. Du vergisst nicht, was wichtige Punkte sind und vergiss diese Punkte nicht zu notieren. Dann deine Tasting Notes sind dann natürlich auch für andere nachvollziehbar, wenn du es denn möchtest. Und deine Notizen sind vergleichbar. Wenn du zum Beispiel mal zurückblättern möchtest und schauen möchtest, ob dir dieser oder jener Whisky damals geschmeckt hat, du hattest aber einen komplett anderen Schreibstil, als du heute hast, dann ist das ja nicht mehr miteinander vergleichbar. Um dir jetzt nicht nur zu sagen, folge einem Muster, sondern dir auch wirklich zu zeigen, wie so ein Muster aussehen kann, habe ich hierzu einen großen Artikel geschrieben. Und den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Episode. Okay, das war echt übel. Also ich hatte wirklich den Einfluss der Farbe völlig unterschätzt. Und das selbst bei Whiskys, bei denen nicht mit Farbstoff nachgeholfen wurde. Ich hatte zu diesem Thema im Herbst 2021 ein Interview mit dem Farbpsychologen Professor Dr. Axel Büte. Das Interview findest du übrigens auch hier im Podcast als Episode. Und falls du mal wissen möchtest, wie du durch die Farbe eines Whiskys manipuliert wirst und wie Hersteller das steuern können, solltest du dir die Episode wirklich mal anhören. Es ist wirklich sehr interessant, was Professor Büter da alles zu erzählen hat. Und einer der ersten Sätze, die ich zu meiner Anfangszeit zur Whisky-Verkostung hörte, war Schließ niemals von der Farbe auf den Inhalt. Und klar, der Satz trifft zwar voll ins Schwarze, lässt allerdings einen wichtigen Punkt aus. Manche Fässer hinterlassen halt durchaus Farbspuren, die Rückschlüsse auf die Aromen zulassen. Fakt ist aber, dass du dich noch so gut anstrengen kannst. Dein Gehirn hat schon lange Verbindungen zu bestimmten Aromen hergestellt, lange bevor du dich entscheidest, keine Verbindungen zu bestimmten Aromen herzustellen. Das heißt, dein Unterbewusstsein steuert das. Du kommst gar nicht aus. Das Einzige, was dagegen hilft, ist ein schwarzes, undurchsichtiges Glas. Oder es einfach akzeptieren und den Whisky genießen. Den letzten Fehler, den ich dir in der Episode vorstellen möchte, vermute ich, hast du auch schon mal gemacht. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kenne niemanden, der diesen Fehler noch nicht gemacht hat. Und ich bin jetzt schon so lange in der Whisky-Szene aktiv, mir passiert er immer noch. Also meistens merke ich es dann, korrigiere mich, aber nach wie vor bin ich nicht davor gefeit, diesen Fehler immer wieder zu machen, einfach weil er sich so in den Sprachgebrauch und in den Volksmund eingeschlichen und eingeprägt hat, dass man fast gar nicht mehr drum herum kommt. Und zwar habe ich einfach das Wort schmecken falsch verwendet. Also ich wette, du kennst solche Sätze wie ich schmecke Apfel, ich schmecke Kaffee. Ich meine, der Volksmund verwendet das Verb schmecken wirklich häufig. Also selbst dann, sogar wenn es unangebracht ist. Und lange Zeit hatte ich davon keine Ahnung, ja, so dass ich in meinen ersten Notizen dann solche Sätze reingeschrieben habe wie ich schmecke etwas Vanille. Im Hintergrund schmecke ich fruchtige Aromen wie Birne. Aus Verkostungssicht ist das aber nicht korrekt. Also mein Geschmack findet im Mund statt und ist vor allem auf die Zunge beschränkt. Nicht nur auf die Zunge, aber das ist der Hauptort für die Geschmackserkennung. Das heißt, schmecken kannst du süß, bitter, salzig und noch ein paar andere Geschmacksrichtungen. Aber Birne und Vanille sind nicht dabei. Hast du hingegen das Gefühl, der Whisky erinnert dich an Früchte oder an Karamell oder Tabak, dann liegt das an Aromen. Und deren Summe bezeichnet man als Bouquet, welches du in erster Linie mit deiner Nase wahrnimmst. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Liste helfen, bei deinem nächsten Whisky noch mehr Aromen zu entdecken und noch mehr Freude bei einem Glas zu bekommen. Möchtest du jetzt noch mehr erfahren, mit professioneller Anleitung bekommen und Tutorial-Videos haben, dann schau mal auf whiskeyinside.de. Dort findest du dann auch unseren Bestseller-Whisky-Kurs. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.